Ja, wir wollen uns stellen unter den Abschnitt Lukas 9, die Verse 46 bis 48. Ich werde lesen bis Vers 50, aber der Abschnitt ist nur Lukas 9, 46 bis 48. Lukas 9, 46 bis 48. Und wir hören das Wort Gottes. Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Und er sprach zu ihnen: Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sahen jemand, der in deinem Namen die Dämonen austrieb, und wir wehrten ihm, weil er nicht mit uns Nacht folgt. Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Ja, liebe Gemeinde, das Thema für heute Abend lautet: Wer ist der Größte? Wir haben zwei Parallelstellen, Matthäus 18, 1 bis 6 und Markus 9, 33 bis 42. Ich werde gelegentlich auf diese Parallelstellen zugreifen, aber unser Hauptabschnitt ist Lukas 9. Ich lese nochmal Vers 46. Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da sehr lange mit gerungen, mit dieser Frage. Ich habe dann ein paar Kommentare gelesen, ich habe mir zwei Predigten dazu angehört und die waren sich alle in einem Punkt einig: Das, was die Jünger hier fragen, ist richtig schlecht. Und ich habe mir die Frage gestellt: Warum eigentlich? Was ist denn an dieser Frage eigentlich so schlimm? Das ist doch vielleicht ein bisschen peinlich und ein bisschen kindisch vielleicht, aber sind die Jünger nicht einfach nur ehrlich? Ist das nicht eine legitime Frage? Und ich musste daran denken, wie das war, als ich klein war. Da habe ich mit meinen Brüdern, haben wir Lego gespielt und haben wir uns eine Frage gestellt. Wie ist das eigentlich, wenn ein Löwe gegen einen Tiger kämpft? Wer gewinnt dann? Wer ist stärker? Und als ich bei meinem Neffen war, der ist jetzt 4 Jahre alt, da habe ich ihn auch gefragt: Sag mal, was schätzt du denn? Wer ist eigentlich am stärksten? Dann hat er mich groß angeguckt, das fand er total interessant. Das hat ihn sehr interessiert. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, und das ist jetzt keine rhetorische Frage, die ich jetzt hier stelle: Wieso soll man sich das nicht fragen? Was machen die Jünger hier falsch? Was ist eigentlich das Problem? Und um uns das anzuschauen, möchte ich ein bisschen, dass wir einen Rückblick machen, dass wir uns die Abschnitte davor anschauen. Genau. Schauen wir uns an, was kurz vorher passiert ist. Wir hatten vor 2 Wochen die Verklärung, die hat Jochen gemacht. Wenn ihr nicht da wart, könnt ihr euch die gerne nochmal anhören. Die ist auf der Homepage, kann ich euch empfehlen, dass man das alles ein bisschen einordnen kann. Die hatten wir vor 2 Wochen, da war die Verklärung. Jesus ist mit Petrus, Johannes und Jakobus auf den Berg gegangen. Und dann sahen sie Jesus plötzlich in seiner Herrlichkeit. Jesus war strahlend weiß. Und dann tauchten auch noch Mose und Elia auf. Und das war absolut spektakulär. Und der Petrus, der wollte gar nicht mehr weg, der wollte diesen Moment der Herrlichkeit festhalten. Aber sie sind dann wieder runtergegangen. Das hatten wir letzte Woche. Dann sind sie wieder runtergegangen und da war da ein besessener Junge. Und die anderen Jünger, die unten waren, die konnten diesen Dämon nicht austreiben. Also die haben versagt sozusagen. Das heißt, wir hatten einen Höhepunkt, die Verklärung. Es gab einen absoluten Höhepunkt und dann kam ein absoluter Tiefpunkt. Und wir haben selbst gesehen, dass Jesus total enttäuscht war. Jesus sagt in Vers 41... O, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Also nach diesem großen Höhepunkt kam dieser Tiefpunkt. Aber Jesus konnte den Dämon austreiben. Und die Leute waren total erstaunt. Die Leute waren geflasht, würde man heute sagen. Und das war dann wieder ein Höhepunkt. Es gab Euphorie auf einmal. Und in dieser Euphorie sagt Jesus dann das, was jetzt direkt vor unserem Abschnitt ist. Vers 44, lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Also in dieser Euphorie kommt auf einmal wieder dieser Tiefpunkt. Dann heißt es in Vers 45, die Jünger haben das nicht verstanden. Es heißt in der Parallelstelle in Matthäus, dass sie sehr betrübt waren. Sie waren traurig. Und jetzt stell dir das mal vor, du musst plötzlich ins Krankenhaus und die Ärzte sagen zu dir, dass du noch 2 Wochen zu leben hast. Und du erzählst das deinen Freunden und du sagst, ja, hier, ich werde bald sterben. Und deine Freunde sagen zu dir, okay, und was ist mit deinem Erbe? Wer kriegt davon am meisten? Was ist mit deinem Auto? Was ist mit deinem Smartphone? Wie würdest du das finden? Also, das heißt, der Zeitpunkt ist ja schon ziemlich, wie soll man das sagen? Es ist schon ziemlich, ihr Verhalten ist schon sehr unverschämt. Jesus redet von seinem Tod, dass er sterben wird und die Jünger haben nichts Besseres zu tun, als sich die Frage zu stellen, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Aber es ist ja noch schlimmer. Das reicht ja eigentlich schon. Wenn wir uns mal angucken, was kurz vor der Verklärung ist, da hat Jesus zu seinen Jüngern Folgendes gesagt, also das ist Kapitel 9, ab Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Nochmal Vers 23. Wenn jemand mir nachkommen will, nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Kann man sich selbst verleugnen und gleichzeitig danach streben, der Größte zu sein? Ich würde sagen, eher nicht. Das Problem ist, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Das schließt das andere aus. Oder Vers 24, denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie retten. Also auf Deutsch gesagt, Jesus will, dass sie bereit sind, für ihn zu sterben. Kann man dafür bereit sein, für Jesus zu sterben und gleichzeitig danach streben, der Größte zu sein? Ich würde sagen, eher nicht. Oder Vers 25. Was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Also Jesus sagt, die ganze Welt zu gewinnen, ist eigentlich keine so gute Idee. Aber was will man denn, wenn man der Größte sein will? Dann will man doch eigentlich die ganze Welt gewinnen. Oder zumindest so ein bisschen in die Richtung gehen. Also das Problem von den Jüngern ist nicht nur, dass sie Jesus oft falsch verstehen, sondern dass sie genau das Gegenteil wollen, was Jesus will. So verstehe ich zumindest hier das Problem. Wer war Jesus denn eigentlich? Jesus selbst war und ist ja Gott. Und da er Gott ist, ist er ja die Nummer eins. Also man kann die Frage eigentlich mit einem Wort beantworten, wer ist der Größte? Natürlich Jesus, ne? Aber warum ist Jesus in die Welt gekommen? Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um selbst zu dienen und sein Leben zu geben. Und Paulus schreibt im Philipperbrief, Philipper 2, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie auch Jesus Christus gesinnt war. Der in der Gestalt Gottes war, ist nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde den Menschen gleich und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, sogar bis zum Tod, zum Kreuz. Also Jesus ist gekommen, um zu dienen und sich selbst zu erniedrigen. Und die Jünger wollen genau das Gegenteil. Sie wollen groß sein. Aber jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie Jesus die Frage beantwortet. Vers 47. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind, stellte es neben sich und er sprach zu ihnen. In Markus lesen wir, dass er das Kind in seine Arme nahm. Ja, das klingt gut, oder? Wo ist jetzt hier eigentlich, was ist daran jetzt so besonders, würden wir denken? Warum macht Jesus das eigentlich? Ich denke, dass das Kind genau für das Gegenteil steht, für das, was die Jünger wollen. Also die Jünger wollen groß sein und das Baby oder das Kind, das war klein. Die Jünger wollten stark sein, das Kind war schwach. Die Jünger wollten mächtig sein, das Kind ist hilflos. Und die Jünger wollten einflussreich sein und das Kind war bedeutungslos. Deswegen hat Jesus ausgerechnet ein Kind genommen. Das heißt in Markus 10, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Also Kinder waren damals in der Zeit nicht so angesehen wie heute. Heute ist das ja so, dass wir Kinder süß finden oder wir mögen einfach Kinder. Aber damals war das eher eine etwas andere Einstellung. Und was sagt Jesus dann? Vers 48. Wer dieses Kind aufnimmt, in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Also Jesus sagt, okay, es geht darum, ein Kind aufzunehmen. Das ist so ziemlich das Letzte, was die Jünger gedacht haben. Daran haben sie jetzt gar nicht gedacht. Und das ist sogar noch schärfer in der Parallelstelle in Matthäus. In Matthäus 18, ab Vers 1. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Oder in Lukas 18 sagt Jesus, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihn nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird gar nicht hineinkommen. Also er wird noch nicht mal reinkommen in das Reich Gottes. Dann stellt sich die Frage gar nicht, wer ist der Größte im Reich Gottes, wenn man gar nicht erst reinkommt. Also Jesus sagt, du musst so werden wie ein Kind. Aber was meint Jesus damit? Was heißt das eigentlich, so werden wie ein Kind? Und ich habe da drei Punkte, die mir eingefallen sind. Vielleicht fallen dir noch mehr Punkte ein. Aber ich möchte jetzt erstmal drei Punkte hier nennen. Ich denke, eine Antwort finden wir in Jakobus 4, Jakobus 4 ab Vers 4, da heißt es, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, es ist übrigens wirklich so im Griechischen, das ist jetzt keine moderne Übersetzung, wenn ihr denkt, was soll das mit Ehebrecher und Ehebrecherinnen, das steht da wirklich so, also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ja, was heißt es, so zu werden wie ein Kind oder ein Kind aufzunehmen? Ich denke, das heißt vor allen Dingen eines, demütig zu werden. Ein Kind weiß, dass es klein ist, dass es schwach ist, dass es hilflos ist. Und genauso sollen wir über uns denken in geistlicher Hinsicht. Und das ist genau das Gegenteil, was die Jünger von sich dachten. Die haben nicht gedacht, boah, ich bin so klein und schwach und hilflos. Die haben gedacht, ich bin stark. Jesus hat mal gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Das heißt, Jesus sagt, wir müssen erkennen, dass wir Gott nichts bringen können. Wir haben nichts, was wir Gott bringen können, außer unsere Sünde. Und deswegen sind wir allein auf die Gnade Gottes angewiesen. So ist das ja auch wirklich bei einem Kind. Das Kind ist auf die Eltern angewiesen, dass es was zu essen bekommt, dass es Kleidung bekommt. Und so ist das auch in geistlicher Hinsicht bei uns. Wir sind völlig darauf angewiesen, dass Gott uns hilft. Und das müssen wir erkennen. Wir müssen unsere Schwachheit erkennen. Wir müssen erkennen, dass wir böse und verdorben sind. Aber wir müssen noch etwas anderes erkennen. Das wäre jetzt der zweite Punkt. Wer der Größte ist, also nochmal Vers 48. Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Also Jesus. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und das ist natürlich Gott. Das heißt, der Größte, das habt ihr schon gesagt, der Größte ist Jesus selbst. Und wenn wir groß werden wollen, dann müssen wir uns Jesus zum Vorbild nehmen. Und dazu müssen wir erkennen, wer Jesus ist. Und Jesus selbst ist Gott. Und das wiederum heißt, Jesus ist der Größte überhaupt. Größer geht es nicht. Und wenn wir uns jetzt daneben stellen, merken wir, okay, ich bin klein. Das heißt, es ist ein riesiger Abstand. Gott ist unendlich groß, wir sind winzig klein. Das sollte uns demütigen. Und wir müssen erkennen, Gott ist gut, er hasst das Böse, er muss das Böse strafen. Und deswegen haben wir ein Problem, denn wir sind in uns selbst böse. Und deswegen muss Gott uns strafen. Und wenn man das erkannt hat, was folgt dann daraus? Da folgt nicht daraus, dass man sagt, okay, ich bin total verdorben und total hilflos, Gott ist gut. Okay, bin ich jetzt der Größte oder nicht? Diese Frage folgt ja nicht daraus. Sondern gibt es nur eine Reaktion eigentlich. Was wäre dann eine kindliche Reaktion darauf? Und das finden wir im Psalm 103. Da geht es nämlich auch um ein Kind. Psalm 103, da schreibt David ab Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Also das ist der zweite Punkt, dass wir Gott fürchten. Nochmal die Parallelstelle, Matthäus 18. Da sagt Jesus den Jüngern, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Wer sich nun selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ja, und es gibt noch einen dritten Punkt. Also das eine ist Demut, dann Gottesfurcht. Es gibt aber noch etwas Drittes, was es heißt, so zu werden wie ein Kind. Und das finden wir in Johannes 3, bei diesem Gespräch, was Jesus mit Nikodemus hatte. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, um auf diesen Punkt zu kommen. Da sagt ja Jesus zu Nikodemus, Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also geht es auch um das Reich Gottes, wie man in das Reich Gottes kommt oder wie man das Reich Gottes sieht. Und dieser Nikodemus, der versteht das nicht. Er sagt, hä, was heißt das denn, von Neuem geboren werden? Wie bitte soll das denn gehen? Das sagt er dann, Vers 4, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Das geht doch gar nicht. Das Problem ist, dass der Nikodemus Jesus wörtlich verstanden hat. Aber Jesus hat das nicht wörtlich gemeint, er hat das geistlich gemeint. Es war eine geistliche Wahrheit. Und er sagt dann weiter, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und der Nikodemus versteht das nicht. Wer versteht das nicht? Er sagt, wie soll das bitte gehen? Wie kann das geschehen? Und dann kommt Jesus auf diesen ganz bekannten Vers, den kennen wir alle. Ne? Was kommt dann? Johannes 3, Vers 16 natürlich. Da sagt Jesus, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der an ihn glaubt. Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werden. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es geht also einmal darum, demütig zu werden, Gott zu fürchten und zu glauben, und zwar an Jesus zu glauben, aber nicht irgendwas zu glauben. Denn Nikodemus hat gesagt, hat den Rabbi einfach genannt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gesandt. Das ist schon mal ganz gut, aber Jesus war ja mehr als nur ein Lehrer. Wer Jesus war, das haben wir auch schon gehört. Das war nämlich in unserem Abschnitt Lukas 9, vor der Verklärung, Lukas 9, 18 bis 22. Da hat Jesus ja gesagt, okay, für was halten mich die Menschen? Und dann fragt er sie, für was haltet ihr mich eigentlich? Was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist der Christus. Und in der Parallelstelle in Matthäus 16 heißt, sagt Jesus dann, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das heißt, der Petrus ist da nicht selbst drauf gekommen. Er hat nicht so ein bisschen überlegt, okay, wer ist denn Jesus eigentlich, wer könnte er sein? Ah, vielleicht der Christus, oder? Sondern Gott hat ihm das direkt offenbart. Und dass Gott ihm das offenbart hat, das ist Gnade. Denn Petrus hat diese Erkenntnis nicht selbst gewonnen. Es ist reine Gnade, wenn man diese Erkenntnis gewinnen kann, wenn man erkennen kann, wer Jesus wirklich ist. Und wir sehen diesen Kontrast, den Paulus beschreibt in 2. Korinther 4. Ab Vers 3, da schreibt Paulus, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit das Denken verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Als Jesus mal eine Diskussion mit den Juden hatte, da hat er zu ihnen gesagt, warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Weil ihr mein Wort nicht hören könnt, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Okay, und was hat das jetzt mit uns zu tun, könnte man fragen. Paulus schreibt in Römer 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner verständig, der nach Gott fragt. Und dann in Vers 18, es gibt keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Das heißt, der Mensch natürlicherweise sucht nicht nach Gott. Der Mensch sucht immer nach irgendwas, aber er sucht nicht nach Gott. Er sucht nicht nach dem wahren Gott. Der Mensch ist nicht von sich aus demütig. Der Mensch fürchtet Gott nicht automatisch und er glaubt nicht automatisch an das Evangelium. Das Evangelium können wir nur glauben, wenn Gott uns die Augen öffnet. Und das ist Gnade. Und das durften die Jünger immer mehr erkennen. Aber auch bei den Jüngern war das ein sehr langsamer Prozess. Die Jünger haben Jesus oft falsch verstanden und es hat sehr, sehr lange gedauert. Also wir hatten das ja schon in Vers 44, direkt vor dem Abschnitt, dass sie ihn nicht verstanden haben. Dann sagt Jesus das nochmal in Kapitel 18, da redet er nochmal von seinem Leiden und von der Auferstehung. Und dann heißt es wieder, Kapitel 18, ab Vers 34, und sie verstanden nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll. Und sie begriffen das Gesagte nicht. Sie haben es nicht verstanden, sie konnten es nicht fassen. Und das war sogar selbst nach der Auferstehung noch. Selbst nach der Auferstehung. Jesus sagt zu den Emmaus-Jüngern, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben alles, was die Propheten geredet haben. Und als Jesus den Jüngern dann erscheint nach der Auferstehung, was sagt Jesus zu ihnen? Was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen. Die Jünger hatten viele Erwartungen über Jesus und sie haben sich vieles ganz anders vorgestellt und sie mussten sehr viel über Jesus lernen. Und so ist es eben auch bei uns. Was heißt es, ein Kind aufzunehmen? Das heißt, sich zu demütigen, das heißt, Gott zu fürchten und das heißt, an Jesus zu glauben, so wie er wirklich ist. Das heißt, dass er der Messias ist, dass er der Retter ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott selbst ist und dass er von den Toten auferstanden ist. Und wenn wir jetzt nochmal zu Vers 48 kommen in unserem Abschnitt, da sagt Jesus dann, wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Was meint Jesus damit? Ich denke, dass die Jünger nach weltlicher Größe und Stärke strebten. Sie wollten in dieser Welt groß und stark sein. Und Jesus sagt, wenn du dich in dieser Welt erniedrigst, dann wirst du in geistlicher Hinsicht groß sein. Um den ersten Punkt nochmal anzuschauen, können wir uns anschauen, was Jesus in Matthäus 10 sagt. Da zeigt er, was das heißt, gering zu sein in dieser Welt, sich zu erniedrigen, klein zu sein, der Geringste zu sein. In Matthäus 10 sagt Jesus ab Vers 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Was meint Jesus damit? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert? Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und dann sagt Jesus in Markus 13, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und der Vater das Kind, und die Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also Jesus sagt nicht nur, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du auf Größe und Stärke und Ansehen verzichten auf dieser Welt, sondern du wirst sogar gehasst werden. Du wirst verachtet werden. Du wirst in dieser Welt gering sein. Paulus sagt das auch in 2. Timotheus 3, Vers 12. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Aber was hat das jetzt damit zu tun, dass man dann groß wird? Also man ist in dieser Welt jetzt gering, man ist verachtet. Aber warum wird man dann groß sein? Warum führt das dann dazu, dass man dann groß wird? Wir sehen das in Philipper 2, da heißt es ja, dass Jesus sich selbst erniedrigte. Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und dann heißt es ab Vers 9, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Also Jesus war im Himmel, er war der Höchste, er ist auf diese Erde gekommen, er hat sich erniedrigt und jetzt wird er wieder vom Vater erhöht. Aber was heißt das jetzt für uns? Okay, Jesus soll unser Vorbild sein, aber was heißt das jetzt für uns? Wie werden wir denn erhöht? Und das sagt Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 15, Vers 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Also wenn das passiert, dann sind wir gering in dieser Welt. Wenn wir verfolgt werden, wenn wir geschmäht werden, wenn wir beleidigt werden, dann sind wir in dieser Welt gering. Und dann sagt Jesus, wenn das geschieht um meinetwillen, also wenn du wegen mir leiden musst, weil du an mich glaubst, dann freut euch und jubelt. Denkt sich, wieso jetzt? Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß. Denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Also Jesus sagt, du wirst in dieser Welt gering sein, wenn du mir nachfolgen wirst. Aber am Ende wird sich das lohnen, weil du wirst dann eine Belohnung kriegen. Und diese Belohnung wird groß sein. Und das lohnt sich. Deswegen sollten wir nicht danach streben, in dieser Welt groß zu sein, sondern wir sollten sogar uns damit zufrieden geben, wenn wir in dieser Welt klein sind. Also demütig sein, Gott fürchten und an Jesus glauben. Ich möchte mit einer Hausaufgabe schließen, die ich dir aufgebe, bevor wir in die Fragerunde kommen. Gibt es einen Bereich, wo du nicht bereit bist, dich selbst zu verleugnen für Christus? Wo du nicht bereit bist, Jesus nachzufolgen? Gibt es Bereiche in deinem Leben? Denk da mal drüber nach. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Das ist natürlich jetzt nicht erschöpfend, das sind jetzt ein paar Beispiele. Aber denk mal drüber nach, wo du vielleicht so ein bisschen so ähnlich bist wie die Jünger. Das muss jetzt nicht so ganz plump sein, ja. Aber wo du vielleicht denen ein bisschen ähnelst. Wo bist du nicht bereit, dich zu verleugnen? Epheser 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wie ist das bei dir? Bist du freundlich, wenn Leute zu dir unfreundlich sind? Vergibst du Leuten, wenn sie dir nicht vergeben? Bist du barmherzig zu Leuten, die nicht barmherzig zu dir sind? Das kann auch eine Art der Selbstverleugnung sein. Barmherzig zu sein gegenüber Leuten, die es nicht verdienen. Oder Jakobus 3, Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt? Bist du sanftmütig? Bist du auch dann sanftmütig, wenn andere nicht sanftmütig zu dir sind? Oder wenn Leute sogar dir Unrecht tun, bist du dann sanftmütig oder versuchst du nach Stärke zu streben, dich durchzusetzen? Das kann vielleicht auch eine Form der Selbstverleugnung sein, dann sanftmütig zu sein. Oder Lukas 9, Vers 26. Wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und des Vaters und der heiligen Engel. Gibt es Stellen in der Bibel, wo du dich schämst, die dir peinlich sind vor deinen Arbeitskollegen oder in deiner Verwandtschaft? Positionen, zu denen du nicht so gerne stehst, weil das vielleicht nicht so gut ankommt. Weil du vielleicht dann unbeliebt bist. Weil du vielleicht dann gedemütigt wirst. Das kann vielleicht auch eine Form der Selbstverleugnung sein. Oder Lukas 6, Vers 26. Wehe, wenn die Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Wie wichtig ist es dir, in der Welt angesehen zu sein? Wie wichtig ist es dir, beliebt zu sein? Definierst du dich vielleicht sogar darüber, beliebt zu sein in dieser Welt? Was ist dir wichtiger, was Menschen über dich denken oder was Gott über dich denkt? Oder Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Wie wichtig ist dir Geld, Besitz, Reichtum? Ist dir Gott wichtiger oder das Geld oder das Streben nach Geld oder das Streben nach Reichtum? Denkst du mehr über Gott nach oder denkst du mehr über Geld nach, über Reichtum nach? Das sind natürlich jetzt nur ein paar Beispiele, ein paar Anregungen. Das sind unangenehme Fragen. Aber ich möchte dich dazu einladen, dir diese Fragen zu stellen, wo du Jesus nicht konsequent nachfolgst. Die Jünger mussten das auch lernen, die haben das da auch nicht gemacht. Die mussten da auch korrigiert werden. Ich möchte dich aber auch ermutigen, da natürlich nicht dabei stehen zu bleiben. Bei Petrus war das ja so, er hat Jesus verraten und er weinte bitterlich, aber er blieb nicht dabei. Er hat dann die Gnade auch erfahren und er hat dann sogar gelernt, Jesus zu bekennen. Ja, und um das zu tun, dabei helfe uns Gott. Amen.